Radio Horeb 92.4, Talk- und Musiksendung für München.
Grüß Gott zur Talk- und Musiksendung für München hier bei Radio Horeb, sagt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ralf Oppmann. Schön, dass Sie heute Mittag wieder mit dabei sind. Ehrenamtliche Hilfe für junge Menschen, das Adel-Gundenheim in München, ist heute unser Thema. Aus vielen Bereichen unseres täglichen Lebens ist es nicht mehr wegzudenken. Ohne es wäre vieles gerade im sozialen Bereich nicht möglich oder nicht finanzierbar. Die Rede ist vom Ehrenamt. Ob als Schulwegbegleiter, Mitarbeiter in Sozialstationen, in Alten- und Pflegeheimen oder in Hospizstationen. Überall unterstützen ehrenamtliche Helfer in ihrer Freizeit Verbände, Vereine oder Einrichtungen durch ihre Mitarbeit. Auch der Staat wird sich der Wichtigkeit des Ehrenamtes immer bewusster. So bezeichnete Bayerns Sozialministerin Christine Haderthauer die Arbeit Ehrenamtlicher als Hilfe von Menschen zu Menschen, die von Herzen komme. Aber nicht nur mit Worten möchte die Politik das Ehrenamt loben, sondern auch durch konkrete Hilfen und Leistungen, wie zum Beispiel eine Ehrenamtlichenversicherung, sorgt die Politik in letzter Zeit für bessere Rahmenbedingungen. Wie wichtig ehrenamtliche Hilfe gerade für soziale Einrichtungen ist, wie vielfältig die verschiedenen Einsatzgebiete sind und wie Ehrenamtliche bei ihrer Arbeit von den Einrichtungen unterstützt werden, darüber wollen wir in der nächsten Stunde sprechen. Und es freut mich, dass ich dafür Isabel Weber, Leiterin des Erziehungshilfezentrums Adel-Gundenheim und einen ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter Hans-Peter Schreckenberg bei uns im Studio begrüßen darf. Grüß Gott, Isabel Weber.
Grüß Gott.
Und grüß Gott, Hans-Peter Schreckenberg.
Ja, grüß Gott.
Ich freue mich, dass Sie heute beide bei uns sind. Ich darf Sie unseren Hörern erst noch mal kurz vorstellen. Frau Weber, Sie haben zuerst eine Ausbildung zur Großhandelskauffrau absolviert, bevor Sie dann auf dem zweiten Bildungsweg Sozialpädagogik studiert haben, waren dann 4 Jahre im Erzbischöflichen Jugendamt in München tätig, unter anderem auch als Stadtjugendreferentin danach für Jugendpflege. Bevor Sie dann die Leitung des Adel-Gundenheims übernommen haben, waren Sie noch 9 Jahre im Haus Maria Thalkirchen, einer Einrichtung des SKF, und sind nun seit 15 Jahren Leiterin des Adel-Gundenheims. Und Sie, Herr Schreckenberg, Sie sind 68 Jahre. Von Beruf waren Sie viele Jahre als Physiker bei Siemens in der Entwicklung beschäftigt, danach noch in einer anderen Firma als EDV-Mitarbeiter und mittlerweile sind Sie im verdienten Ruhestand und unterstützen seit 3 Jahren das Adel-Gundenheim, in dem Sie Kindern Nachhilfe geben, überwiegend in den Fächern Mathematik und Physik. Frau Weber, bevor wir jetzt gleich auf unser Thema, das Ehrenamt, zu sprechen kommen, wollen wir aber einmal das Adel-Gundenheim, das Sie leiten, etwas vorstellen. Das Adel-Gundenheim ist jetzt ein Erziehungshilfezentrum. Als ich diesen Begriff vor einigen Jahren, als ich schon mal eine Sendung mit Ihnen hatte, das erste Mal gehört habe, konnte ich mir darunter gar nichts vorstellen. Ich nehme an, so wird es auch einigen Hörern gehen. Erklären Sie uns doch bitte einmal, was genau ist ein Erziehungshilfezentrum?
Ja, das ist eine Einrichtung der Jugendhilfe. Das heißt, dass Kinder und Jugendliche bei uns untergebracht werden, weil die Situation zu Hause vorübergehend oder auf Dauer sich als sehr schwierig gestaltet. Wir haben also stationäre, teilstationäre und ambulante Angebote für Kinder und Jugendliche in Notsituationen.
Wie viele Kinder betreuen Sie jetzt denn in Ihren Einrichtungen?
Momentan haben wir 185 Kinder und Jugendliche in verschiedenen Bereichen. Der größte Bereich ist sicher der stationäre Bereich. 73 Kinder und Jugendliche ab 5 Jahren, also die jüngsten sind 5, die ältesten 21, sind stationär untergebracht. Das heißt, die leben ganz bei uns in vollbetreuten, teilbetreuten Gruppen oder in den sogenannten flexiblen Hilfen. Das ist so das letzte Angebot für Jugendliche, bevor sie in die Selbstständigkeit gehen. Dann haben wir noch eine heilpädagogische Tagesstätte. Das sind insgesamt 16 Kinder von 6 bis 12 Jahren, die tagsüber betreut werden, die aber auch therapeutische Maßnahmen bekommen, um einer drohenden Heimeinweisung vorzubeugen. Ja, wir sind auch Ausbildungsbetrieb für Reha-Maßnahmen über die Arbeitsagentur finanziert. Das sind Angebote für Jugendliche, die auf dem freien Arbeitsmarkt keine Chance hätten. Die können bei uns eine Ausbildung machen zum Koch, Beikoch im Hauswirtschaftsbereich oder in Bürokommunikation. Und dann haben wir noch verschiedene ambulante Angebote, also für Schulverweigerer oder für Schüler ab der 5. Klasse, die einfach in der Schule so schwierig sind, dass sie extern beschult werden müssen, und ein Beschäftigungsangebot für Jugendliche, die noch nicht berufsreif sind.
Und wie kommen jetzt die Jungen und Mädchen zu Ihnen? Werden die Ihnen zugeteilt oder fragen die Eltern bei Ihnen nach?
Die kommen alle übers Jugendamt. Also Sorgeberechtigte, Schulen und so weiter melden sich beim Jugendamt. Das Jugendamt überprüft den Hilfebedarf und wendet sich dann an uns. Also ich darf nicht einfach aufnehmen. Es muss alles übers Jugendamt eingewiesen werden.
Und wie alt sind die Kinder und Jugendlichen, die bei Ihnen in der Einrichtung sind?
Von 5 bis 21 Jahren. Also der Jüngste, also einer ist 5.
Also sogar über das 18. Lebensjahr hinaus, genau. Also auch bis eine Ausbildung meinetwegen noch abgeschlossen wäre.
Genau, ja.
Und mit wie vielen hauptamtlichen Mitarbeitern betreuen Sie diese Kinder und in welchen Bereichen?
Also wir haben Stand heute 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit. Ich muss dazu sagen, wir haben uns heuer auch vergrößert. Wir haben noch eine gesamte Gruppe dazu bekommen. Also von daher ist zum letzten Mal jetzt sowohl die Kinder- als auch die Betreuerzahl gestiegen.
Das hört sich sehr, sehr viel an, aber bei Ihnen ist ja auch wirklich 24 Stunden, muss ja jemand im Haus sein für die Kinder.
Ja, es sind durchschnittlich 6 Kinder mit 5 Betreuern in den Kindergruppen und 9 Kinder und Jugendliche auch mit 5 Betreuern in den restlichen vollbetreuten Gruppen.
Jetzt werden Sie aber Ihre Arbeit auch tatkräftig von zahlreichen Ehrenamtlichen unterstützt, um auf unser Thema heute zurückzukommen. In welchen Einsatzgebieten kommen denn diese Ehrenamtlichen zum Einsatz?
Also die meisten sind eingesetzt für Nachhilfe bei den Kindern und Jugendlichen, aber auch um Musikunterricht zu geben, in der Fahrradwerkstatt Anleitung zu geben. Wir haben auch Ehrenamtliche schon gehabt, die unsere Chronik hergestellt haben, weil dafür auch keine Zeit war. Das sind so primär die Aufgaben von Ehrenamtlichen.
Und wie viele Ehrenamtliche haben Sie zurzeit, die Sie unterstützen?
Momentan sind 12 im Einsatz. Das wechselt immer.
Herr Schreckenberg, Sie geben seit mehreren Jahren Nachhilfe im Adelgundenheim. Wie wurden Sie denn damals auf diese Tätigkeit aufmerksam? Weil das ist ja bestimmt nicht so, dass man jetzt so früh aufsteht und sagt, ich möchte jetzt eine ehrenamtliche Tätigkeit beim Adelgundenheim machen.
Ja, nachdem ich in der Firma gekündigt worden bin und durch jüngere Mitarbeiter ausgetauscht, also eine ganze Reihe von Mitarbeitern wurden entlassen, ältere Mitarbeiter, und wurden durch jüngere da ausgetauscht. Und ich habe immer scherzhaft gesagt zu sämtlichen Bekannten, ich arbeite mindestens bis 80 Jahre und sei es, was es wolle. Gut, und da ich schon mal so nach dem Studium der Physik hatte ich schon mal die Idee, Lehrer zu werden, fühlte mich aber zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht sicher genug und hatte auch ein bisschen Angst davor, vor einer Horde von Kindern mich zu produzieren, muss ich ehrlich sagen. Und bin dann zu Siemens nach München gekommen. Nach meiner Entlassung aus der Firma wollte ich irgendwas machen und habe sofort auch an den sozialen Bereich gedacht. Bei mir in der Nähe, bei St. Wolfgang, gibt es ja diese Caritas-Stelle und da sind immer so Aushänge. Und da dachte ich, schaust mal, könntest du eventuell auch so ein bisschen in der Altenpflege was machen? Und erinnerte mich aber gleichzeitig daran, dass ich eigentlich ja auch Lehrer werden wollte, ganz früher mal. Und auch ein sehr starkes Interesse mir an Wissenschaft und Physik und Mathematik eigentlich über die ganzen Jahre auch bewahrt hatte, ne? Und ich hatte am Garsteig, an der Volkshochschule, gibt's so Flyer. Und dort wurde ich auf Tatendrang aufmerksam. Und da bin ich dann einfach mal hingegangen, hatte mehrere Angebote.
Was ist Tatendrang, wenn Sie uns das vielleicht kurz erklären?
Ach so, das ist eine Vermittlungsstelle für Ehrenamtliche in München. Gibt, glaube ich, eine ganze Reihe inzwischen. Und dies war aber eben mein erster Kontakt. Die haben mir dann einige Angebote vorgelegt. Und darunter war auch das Adelgundenheim, was schönerweise nicht so weit von mir entfernt ist. Und dann habe ich die Frau Weber angerufen.
Sind Sie also nicht Sie selber aufs Adel Gundenheim, sondern Sie wurden darauf aufmerksam gemacht. In der Talksendung heißt es heute ehrenamtliche Hilfe für junge Menschen, das Adel Gundenheim in München. Und dazu ist die Leiterin des Erziehungshilfezentrums Adel Gundenheim, Isabella Weber, und ein langjähriger ehrenamtlicher Mitarbeiter, Hans-Peter Schreckenberg, bei uns zu Gast. Und warum sich Herr Schreckenberg für eine ehrenamtliche Mitarbeit im Adel Gundenheim entschieden hat und was ihm die Arbeit mit den jungen Menschen persönlich gibt, darüber sprechen wir gleich hier bei Radio Horeb. Zu Gast in der Talk- und Musiksendung hier bei Radio Horeb ist heute die Leiterin des Erziehungshilfezentrums Adel Gundenheim, Isabella Weber, und ihr ehrenamtlicher Mitarbeiter Hans-Peter Schreckenberg. Und ehrenamtliche Hilfe für junge Menschen, das Adel Gundenheim in München, ist heute unser Thema. Gerade haben wir das Adel Gundenheim etwas näher vorgestellt, haben gehört, dass in Ihrer Einrichtung, Frau Weber, 185 Kinder betreut werden von 125 hauptamtlichen Mitarbeitern und 12 Ehrenamtliche, die Sie dabei auch noch unterstützen. Auch haben wir gehört, wie Sie, Herr Schreckenberg, auf eine ehrenamtliche Mitarbeit im Adel Gundenheim aufmerksam wurden. Herr Schreckenberg, als Sie nun mitbekommen hatten, dass ehrenamtliche Helfer für Nachhilfe im Adel Gundenheim gesucht werden, haben wir gehört, das war schon immer ein kleiner Wunsch von Ihnen, Lehrer zu werden. Aber was hat Sie dann gerade an dieser Aufgabe im Adel Gundenheim interessiert? Was hat da Ihr Interesse geweckt?
Ja, erstens ist es ja in der Au, also ist ziemlich nah von mir, muss man einfach sagen, ganz praktischer Grund. Das heißt, ich brauche nur 10 Minuten zu Fuß oder 5 Minuten mit dem Fahrrad. Gut, was soll ich sagen? Ja gut, ich meine, ich bin katholisch, sagen wir mal, bin immer noch katholisch, nicht so besonders kirchenfromm, sagen wir es mal ganz deutlich, aber man hat immer noch eine gewisse Beziehung zu der Kirche und hat auch eine, wie soll ich sagen, eine gewisse Hoffnung oder auch den Glauben, dass da was Gutes passiert. Und deswegen dachte ich, bin ich wahrscheinlich ganz gut aufgehoben. Und als ich dann zur Frau Weber kam, war das auch in gewisser Weise eigentlich sofort ein sehr guter Eindruck, muss ich einfach so sagen.
Wie war denn so der erste Kontakt mit Frau Weber? Wie war denn so, als Sie sich dann einen Termin ausgemacht hatten und sich dann vorgestellt haben bei der Frau Weber?
Ja, sie war sehr freundlich, kompetent, hat sich die Zeit genommen, was ich auch sehr nett fand damals, mich rumgeführt, mir alles erklärt, was zunächst für mich recht kompliziert war, weil es ja doch so eine logische Struktur alles hatte, wie die Kinder da weiterkommen, weitergebildet werden und ins Leben entlassen werden in den verschiedenen Stufen. Das hat einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht, wie sie das gemacht hat.
Und es war ja eine sehr große Einrichtung. Hat sie das nicht ein bisschen abgeschreckt?
Nee, eigentlich nicht. Ich hatte zunächst andere Sorgen. Was kommt da jetzt alles auf mich zu oder was könnte auf mich zukommen, und war erstmal dann ziemlich happy, gut betreut zu werden, durch die Chefin selbst.
Ja, das ist ja nicht unbedingt üblich, dass überall die Chefin einen gleich empfängt, das stimmt. Genau. Als Sie sich dann entschieden hatten, ja, das will ich machen im Adel Gundenheim, da würde ich gerne Nachhilfe geben, wie ging es dann weiter? Wurden Sie von dem Adel Gundenheim da speziell eingewiesen oder wie haben Sie sich auf Ihre neue Tätigkeit vorbereitet?
Ja, ich selbst hatte praktisch, seitdem ich arbeitslos oder gekündigt worden war, habe ich mich praktisch schon zu Hause vorbereitet. Also Mathematik, Physik, alte Bücher vorgenommen, auch neuere Abituraufgaben des bayerischen Abiturs geholt für alle Fälle, falls ich mal so gefordert würde, dass ich sogar Abiturnachhilfe geben könnte, und habe mich so vorbereitet, weil ich das doch ziemlich ernst nehme, muss ich sagen. Und gut, dann als ich mit der Frau Weber dann durchs Heim ging, sprach sie auch sofort einige Kinder an, also die Alba damals, und das war meine erste Schülerin. Und dann haben wir uns kurz angeschaut und dann haben wir bereits einen Termin vereinbart, und 2 Jungen waren auch noch da, die sofort irgendein Interesse gezeigt haben. Ja, und dann sind wir praktisch einige Tage später angefangen.
Also die Kinder haben im Prinzip Sie sich als Nachhilfelehrer ausgesucht, nicht, dass Sie ihnen zugeteilt wurden oder Sie haben gesagt,
Frau Weber hat gefragt, Alba, hier, du brauchst doch ein bisschen Mathematik und wäre das nichts hier, Herr, hier ist Herr Schreckenberg und so weiter und so weiter. Also ganz formlos eigentlich.
Ne? Und da hat dann die Chemie gestimmt und...
Ja, mit der komme ich gut aus, kam ich gut aus, genau. Mhm. Jetzt sieht man sie noch manchmal Weihnachten und so und ist immer wieder ein fröhliches Wiedersehen.
Aber sie scheint ja einen Abschluss geschafft zu haben, auch dank Ihnen.
Ja, sie ist jetzt in Arbeit.
Sehr schön. Frau Weber, wenn sich jetzt Menschen wie Herr Schreckenberg bei Ihnen für ehrenamtliche Tätigkeit interessieren, gibt es da zuerst mal so etwas wie eine Ausbildung, dass man sagt, okay, die müssen jetzt erstmal darauf vorbereitet werden? Oder wie werden jetzt die Freiwilligen da an ihre Aufgaben herangeführt? Wir haben es gehört, Herr Schreckenberg hat sich selber schon ziemlich gut vorbereitet, aber ist ja bestimmt nicht bei allen so, dass die so gut vorbereitet dann erstmal bei Ihnen erscheinen.
Also Ausbildung in dem Sinne nicht. Ich denke, es gibt ja eine Vorauswahl, zum Beispiel, wie schon gehört, durch Tatendrang, Caritas und so weiter. Wenn Ehrenamtliche von der Freiwilligenmesse kommen, dann gibt es in der Regel einen Einführungsabend, wo ich alle Ehrenamtlichen einlade, wo ich die Einrichtung vorstelle. Und der nächste Schritt ist dann dieses persönliche Gespräch, in dem ich die Einrichtung nochmal explizit vorstelle, mit den Ehrenamtlichen durchs Haus gehe und sie so ein Stück einführe, sowohl in die Einrichtung als auch in die mögliche Aufgabe. Und da schaue ich natürlich schon, ich habe eine Meldung, wer Nachhilfe braucht, wer würde zu wem passen und versuche dann beim Durchgang, wie schon erwähnt, die einzelnen Leute anzusprechen und so einen Erstkontakt herzustellen, um zu schauen, würde es passen oder nicht. Das Weitere machen dann die Gruppen. Also die Nachhilfe findet ja dann in der entsprechenden Gruppe statt und die Mitarbeiter führen praktisch den Ehrenamtlichen ein und begleiten ihn dann auch.
Und wenn der Ehrenamtliche dann schon mal eine Zeit seine Tätigkeit aufgenommen hat, kommen ja vielleicht auch immer nochmal Fragen oder man muss dann einfach nochmal über gewisse Sachen sprechen. Werden die Ehrenamtlichen von ihren Hauptamtlichen dann auch immer wieder regelmäßig begleitet oder gibt es da Gesprächstermine, wo man aufkommende Fragen dann mit ihnen erörtert?
Die werden regelmäßig begleitet, eben durch die Gruppenmitarbeiter, die dann ja vor Ort im Dienst sind. Als Gesprächspartner biete auch ich mich an, vorrangig, wenn es Probleme gibt. Das sage ich jedem Ehrenamtlichen, bevor er beginnt, wenn es zu irgendwelchen Schwierigkeiten kommt, dass er sich jederzeit bei mir melden kann, dass wir miteinander überlegen, was Sinn macht, ob ein Wechsel stattfinden soll und so weiter. Was wir immer schon mal machen wollten, waren so Zwischenauswertungen, wobei ich da sagen muss, bis dato haben wir es noch nicht geschafft, wir nehmen es uns immer wieder vor, aber da fehlt manchmal die Zeit. Aber das wäre notwendig, dass man dazwischen immer wieder mal die Ehrenamtlichen zusammenruft, wo sie sich gegenseitig austauschen können und wo wir nochmal, also ich als Leitung, mit ihnen sprechen kann.
Welche Voraussetzungen muss jetzt ein Ehrenamtlicher erfüllen? Klar, eine gewisse fachliche Kompetenz, wie Herr Schreckenberg, der ja auch in Physik und Mathematik durch sein Studium ja auch eine gewisse Vorbildung hat, die sollte natürlich schon da sein. Aber gibt es noch andere Voraussetzungen, gerade in Zeiten, wo wir jetzt ja viel über Kindermissbrauch gehört haben? Die Ehrenamtlichen müssen ein Führungszeugnis mitbringen oder welche Voraussetzungen müssen da erfüllt werden?
Ja, also sie müssen sich einlassen können auf diese Kinder und Jugendlichen und ich darf keinen Ehrenamtlichen bei uns beschäftigen, der nicht ein erweitertes Führungszeugnis, also nicht nur ein Führungszeugnis vorlegt.
Was heißt erweitert?
Also ich bin jetzt juristisch nicht so fit, aber es gibt das normale Führungszeugnis und beim erweiterten Führungszeugnis, das ist speziell auf den Paragraph 8a abgestellt, also Missbrauch von Kindern.
Da wird dann wahrscheinlich doch schon etwas genauer nachgeschaut. Gut. Und was meinen Sie, muss dann noch mitgebracht werden von den Ehrenamtlichen?
Ja, sie müssen mit Kindern umgehen können. Sie müssen konfliktresistent sein, würde ich jetzt mal sagen. Und sie müssen natürlich Zeit mitbringen. Und bei unseren Kindern ist es einfach wichtig, dass über einen bestimmten Zeitraum, das muss jetzt kein Jahr sein, aber über einen bestimmten Zeitraum eine Regelmäßigkeit da ist, Weil wenn irgendwas nicht regelmäßig stattfindet, dann ist die Motivation weg.
Thema Zeit. Was muss man rechnen an, sagen wir mal in der Woche oder im Monat, wie viele Stunden muss man sich da einbringen oder mit was muss man rechnen? Klar, nach oben wird natürlich auch keine Grenze großartig gesetzt sein, aber was sagen Sie, sollte mindestens ein Ehrenamtlicher an Zeitaufwand rechnen?
Also wenigstens eine Stunde Zeit in der Woche. Also mit einer Stunde sind wir oft schon recht froh, wenn er ein Kind oder einen Jugendlichen wöchentlich eine Stunde zur Nachhilfe hat, zum Beispiel.
In der Talksendung heißt es heute Ehrenamtliche Hilfe für junge Menschen, das Adelgundenheim in München. Und dazu ist Frau Isabel Weber, die Leiterin des Erziehungshilfezentrums Adelgundenheim, bei uns zu Gast. Und begleitet wird sie von einem ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter, Hans-Peter Schreckenberg. Und auf die verschiedenen Möglichkeiten, die sich im Adelgundenheim sich bieten, ehrenamtlich sich einzubringen, gehen wir gleich noch etwas genauer ein, hier bei Radio Horeb.
Wie der Regen vom Himmel fällt, die Erde bedeckt.
Zu Gast in der Talk- und Musiksendung hier bei Radio Horeb ist heute Isabella Weber. Sie ist die Leiterin des Erziehungshilfezentrums Adelgundenheim und sie ist nicht alleine bei uns. Sie wird begleitet von Hans-Peter Schreckenberg. Er ist als ehrenamtlicher Mitarbeiter im Adelgundenheim tätig. Und ehrenamtliche Hilfe für junge Menschen, das Adelgundenheim in München, ist heute unser Thema. Gerade haben wir darüber gesprochen, welche Voraussetzungen ein ehrenamtlicher Helfer mitbringen sollte und wie er an seine Aufgaben herangeführt wird und dabei begleitet wird. Frau Weber, wir haben eben gehört, wie Herr Schreckenberg auf das Adelgundenheim aufmerksam wurde. Wie machen Sie jetzt generell auf die Möglichkeiten einer ehrenamtlichen Mitarbeit in Ihrer Einrichtung aufmerksam? Machen Sie da Werbung oder, wie wir gehört haben, Aushänge? Oder was gibt es da noch für Möglichkeiten, wie Sie Mitarbeiter anwerben?
Also seit mehreren Jahren gibt es ja die ehrenamtlichen Messe im Gasteig. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo wir, ich glaube, seit 3 Jahren mit einem Stand vertreten sind und auf konkrete Projekte hinweisen. Also über die ehrenamtliche Messe bekommen wir viele Ehrenamtliche. Seit circa 10 Jahren sind wir bekannt bei Tatendrang. Bei Tatendrang ist es so, dass ich mich mit den Damen von Tatendrang in Verbindung setze und denen eben mitteile, für welche Bereiche wir jemanden bräuchten. Und die dann im Auswahlverfahren uns dann Ehrenamtliche vermitteln. Und da bekomme ich also die meisten zum Beispiel für Nachhilfe. Mhm. Und die dritte Möglichkeit beim Caritasverband, da ist es auch so, dass ich bei dem ehrenamtlichen Büro anrufe und sage, ich bräuchte für den und den Bereich einen Ehrenamtlichen und die mir dann Leute vermitteln.
Also da wird schon so eine Art Vorauswahl auch getroffen, dass Ihnen auch wirklich Leute geschickt werden, mit denen Sie auch wirklich was anfangen können oder man davon ausgeht, dass sie für Sie die Richtigen wären.
Also im Vorfeld wird mit den möglichen Kandidaten schon abgesprochen, welche Aufgabe sie übernehmen müssten und ob das ihnen zusagt. Das wird da vorher schon abgeklärt.
Und wenn jetzt ein Hörer sagt, ja, eine ehrenamtliche Mitarbeit würde mich auch interessieren, aber beim Adelgundenheim, das sind jetzt nicht die Fähigkeiten, die dort verlangt werden, die ich mitbringen würde, könnte er sich trotzdem an diese Einrichtungen da wenden oder auch noch an andere Einrichtungen, wo dann zu seinen Fähigkeiten ihm auch Angebote gemacht werden?
Also ich denke, dass Sie sich auf jeden Fall an diese Einrichtungen wenden könnten und diese ganz sicher weitervermitteln.
Frau Weber, Sie haben zu Beginn der Sendung schon einmal kurz eine Übersicht gegeben, in welchen Bereichen man sich im Adelgundenheim ehrenamtlich einbringen kann. Jetzt wollen wir die einzelnen Bereiche jetzt mal etwas genauer anschauen. Der erste Bereich war ja die Nachhilfe und Herr Schreckenberg, das ist ja genau Ihre Tätigkeit, die Sie ehrenamtlich leisten im Adelgundenheim. Wie sieht diese Nachhilfe denn jetzt in der Praxis aus? Geben Sie da einer Gruppe von Kindern Nachhilfe oder gibt es da mehr Einzelunterricht?
Also es ist Einzelunterricht. Also im Moment sind es 3 Kinder, es waren aber schon mal erheblich mehr, so dass es auch fast schon stressig war. Aber Stress soll ja gesund sein. Also es ist nicht übertriebener Stress. Und da ich sehr ernst nehme, und das führt natürlich auch zu ein bisschen Stress, Der Einzelunterricht sieht halt so aus, ja, wie sieht er aus? Ich gehe hin und treffe die Kinder, die im Allgemeinen ja auch zuverlässig sind und da sind. Und dann sprechen wir Hausaufgaben durch, was sie nicht verstanden haben. Und manche sind sehr selbstständig und wollen fast gar nicht, dass man ihnen sofort auf die Sprünge hilft, sondern wir machen dann erstmal beide unsere Aufgabe und dann wird sie verglichen. Oder bei manchen erkläre ich auch sofort und wiederhole, was haben wir gestern gemacht und so weiter und so weiter. Was ich herausgestellt habe, ist, dass die Wiederholung eigentlich das A und O ist von solchen Nachhilfestunden. Weil die Kinder denken, wenn sie die Hausaufgaben gemacht haben, dann kann ich das, ne? Und dann habe ich was geleistet, wenn es auch mit mir war. Aber es sitzt nicht so unbedingt. Man muss es praktisch dauernd wiederholen. Und das ist jetzt auch eine Erfahrung, die ich so gemacht habe, ne?
Geben Sie da den Kindern auch selber dann nochmal, Sie auch nochmal eine eigene Hausaufgabe auf, dass Sie sagen, okay, wiederhol das nochmal bis zum nächsten Mal, wir reden nochmal drüber, oder ist es dann eigentlich gut mit dem?
Nein, das mache ich eigentlich nicht. Also ich möchte die dann auch nicht zu überfordern. Das ist für Sie, glaube ich, schon für die meisten ziemlich anstrengend auch, weil es ist ja neben der Schule noch, ne?
Und Sie bereiten sich ja auch darauf vor, auf die Arbeit mit den Kindern, auf gewissen Stoffbereich. Nehmen Sie da auch mal Kontakt mit den Lehrern auf, dass Sie sagen, okay, das wird jetzt gerade durchgenommen oder hier und da mit dem Themen haben die Kinder ein bisschen Probleme, da hakt es noch, dass Sie auch sich von der Vorbereitung da ein bisschen drauf einstellen können?
Ja, das würde ich vielleicht sogar häufiger machen. Ich habe es im Moment jetzt einmal in einem einzigen Fall gemacht. Es scheint aber gar nicht so einfach zu sein. Ich weiß die rechtliche Situation nicht so genau, dass der Lehrer gar nicht so unmittelbar bereit ist, jetzt über das Kind zu reden, über den Stoff schon, ne? Und das habe ich in einem Falle gemacht und der Lehrer war dann auch offen und war auch ein ganz positives Gespräch. Wir haben mir so ein paar pädagogische Hinweise gegeben hat.
Aber die Lehrer sind da eher verschlossen dran.
Ja, ja, er sagte mir eigentlich, Sie sind jetzt hier kein Erziehungsberechtigter oder kein Betreuer, wie es heißt. Und eigentlich darf ich Ihnen jetzt hier gar nichts sagen.
Ne? Würde in so einem Fall vielleicht das helfen, wenn Frau Weber Ihnen da was Schriftliches mitgibt, Frau Weber?
Nein, das ist bei unseren Kindern ganz schwierig. Also das muss der Vormund unterschreiben oder der Sorgeberechtigte. Also auch wenn unsere Betreuer mit dem Lehrer Kontakt aufnehmen, brauchen Sie die Genehmigung des Sorgeberechtigten.
Ah ja, also Sie beherbergen die Kinder, betreuen die Kinder, aber Sie sind nicht die Bevollmächtigten gleichzeitig für
die
Kinder.
Nein, also jede Vollmacht muss uns vom Sorgeberechtigten unterschrieben werden.
Mhm. Herr Schreckenberg, Kinder, manche gehen gerne in die Schule, manche machen auch gerne ihre Hausaufgaben, aber ich sag mal, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, so begeistert war ich davon auch nicht immer. Und jetzt Nachhilfeunterricht ist ja auch eine Sache, die nochmal zusätzlich in der Freizeit gemacht wird. Wie reagieren denn da die Kinder auf die Tatsache, dass sie jetzt wöchentlich meinetwegen zu Ihnen kommen sollen oder sich bereithalten sollen? Wie ernst nehmen die das oder wie reagieren sie generell darauf?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ne? Es gibt die wirklich sehr fleißig sind. Und dann gibt es diejenigen, die also auch den Willen oder die Absicht haben, das zu tun, also alles schön zu machen. Aber der Wille dann sehr schnell auch so ein bisschen abflaut. Ne? Man weiß einfach, dass man arbeiten muss. Und das fällt immer schwer. Dann nimmt diese Lust auch so ein bisschen ab. Das ist jetzt meine pädagogische Herausforderung sozusagen, vor der ich ja auch dann immer stehe. Wie kann man vor allem ein Fach wie Mathematik, wie kann man das interessant machen? Das ist ja nicht so ganz einfach, vor allem nicht innerhalb einer Stunde. Das ging vielleicht, wenn man ein Kind, was weiß ich, von morgens bis abends betreuen könnte oder sowas. Wovon ich manchmal träume.
Und wie ist es da mit der Zuverlässigkeit? Wenn Sie einen Termin ausmachen mit den Kindern, sind die dann auch
im
da?
Im Allgemeinen sind sie sehr zuverlässig. Es kommt vor, dass mal einer es vergisst. Und ich habe Ihnen ja vorhin schon erzählt beim Vorgespräch. Ich habe erst seit 2 Jahren, glaube ich, ein Handy, weil ich gesagt habe, so, ihr müsst anrufen, wenn ihr keine Lust habt oder irgendwas anderes vorhabt. Und das wird im Allgemeinen auch gemacht. Also es gibt da keine größeren Probleme eigentlich, kann ich nicht sagen.
Genau, und das ist besser. Sie sagen mal wirklich, dass es heute keinen Sinn hat, als dass Sie nicht kommen und Sie dann sinnlos auf Sie warten. Genau. Frau Weber, die zweite Möglichkeit, die wir angesprochen hatten für ehrenamtliche Tätigkeiten, hatten Sie den Bereich Begleitung genannt. Was umfasst dieser Bereich alles? Was dürfen wir uns da genau drunter vorstellen?
Ja, unter Begleitung meinen wir, also wir haben Ehrenamtliche, die zum Beispiel Musikunterricht machen. Wir haben teilweise Ehrenamtliche, die mal ein Kind für einen Arztbesuch begleiten und so weiter. Also das ist unter Begleitung zu verstehen. Aber es ist sehr wenig an Begleitung, weil da in der Regel die Erzieher mitgehen.
Aber das wäre einfach mal, wenn jetzt die Erzieher einfach überfordert sind, dass man sagt,
wenn es einen Engpass gibt und es ist ein Ehrenamtlicher, der länger schon in der Gruppe tätig ist, dass man sagt, könntest du mal oder könnten Sie mal kurz das und das übernehmen.
Genau, also es wären so Tätigkeiten einfach, wo ein Kind jemanden braucht als Unterstützung. Und Sie sagten eben Musikunterricht, das sind also jetzt so Fächer, die ja sonst nicht so gefördert werden, auch durch Nachhilfe. Warum geben Sie jetzt dann nochmal so Musikunterricht oder spezielle Fächer, um die Kinder zu fördern?
Also musische Bildung, denke ich, ist ja ganz, ganz wichtig, vor allem auch für unsere Kinder. Wir haben derzeit drei Ehrenamtliche, die bei uns tätig sind. Der eine, der einen Trommelkurs gibt. Wir haben ja auch einige afrikanische Jugendliche, die können da auch speziell ihre Traumata abtrommeln, nehmen das sehr in Anspruch. Dann jemanden, der Gitarreunterricht gibt und Klavierunterricht für die Kinder, weil das alles Dinge sind, die wir natürlich nicht refinanziert bekommen. Und da bin ich sehr froh, dass es da Leute gibt, die dieses Angebot machen und es auch regelmäßig machen.
Und als dritten größeren Bereich hatten Sie ja auch genannt, so organisatorische Aufgaben, die man bei Ihnen teilweise mit übernehmen kann. Oder eben auch so eine Mitarbeit in der Fahrradwerkstatt, haben Sie auch mir erzählt. Wie sieht denn da diese Mitarbeit aus von Ehrenamtlichen?
Ja, ich habe ja anfangs gesagt, dass wir das sogenannte Beschäftigungsprojekt haben für Jugendliche, die noch nicht berufsreif sind. Und da ist eines der Angebote die Fahrradwerkstatt. Und da besteht zum Beispiel die Möglichkeit, Fahrräder zu flicken. Da können die, die im Beschäftigungsprojekt sind oder auch Jugendliche aus dem Haus, lernen, wie sie ihre Fahrräder selber wieder herstellen und flicken können. Und es ist auch daran gedacht, das weiter auszubauen, dass wir auch Räder annehmen können, eben für die Jugendlichen, die da im Projekt so eine Tagesstruktur lernen sollen.
Dass sie gleich eine Beschäftigung haben. Und da sind natürlich dann ehrenamtliche Mitarbeiter, die handwerklich fit sind, gefragt.
So ist es, ja.
In der Talk- und Musiksendung heißt es heute ehrenamtliche Hilfe für junge Menschen, das Adelgundenheim in München. Und dazu ist die Leiterin des Erziehungshilfezentrums Adelgundenheim, Isabella Weber, und einer ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter, Hans-Peter Schreckenberg, bei uns zu Gast. Und über eine besondere Form der ehrenamtlichen Tätigkeit, die in den letzten Jahren immer öfter gerade auch von Firmen angefragt wird, wollen wir gleich sprechen.
Du schaust mich an, du siehst mein Herz, du kennst jeden Traum, weißt, was mich bewegt.
Sie haben die Talk- und Musiksendung hier bei Radio Horeb eingeschaltet und unsere Gäste heute sind die Leiterin des Erziehungshilfezentrums Adelgundenheim, Isabel Weber, und einer ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter, Hans-Peter Schreckenberg. Ehrenamtliche Hilfe für junge Menschen, das Adelgundenheim in München, ist auch unser Thema in der heutigen Sendung. Gerade haben wir die einzelnen Bereiche, in denen es Ehrenamtliche im Adelgundenheim gibt, die dort mitarbeiten, genauer angesprochen. Frau Weber, aber eine besondere Form der ehrenamtlichen Mithilfe, die jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr verstärkt nachgefragt wird, haben wir noch nicht angesprochen. Die sogenannten Sozialtage von Firmen. Was ist das jetzt eigentlich?
Ja, die sogenannten Sozialtage gibt's seit, oder kenne ich jetzt seit einigen Jahren. Das heißt, dass Firmen ihre Mitarbeiter für einen oder für mehrere Tage abstellen in eine soziale Einrichtung, wo sie sich dann zum Beispiel handwerklich betätigen. Das kann sein, dass 15 Manager einer Versicherung bei uns Gruppenräume malern, dass die bei uns den Speicher räumen oder den Garten winterfest machen oder im Frühling den Garten richten. Die arbeiten mit uns zusammen einen Tag, um irgendwas handwerklich zu tun.
Also da wird richtig der Anzug, Krawatte und Jackett gegen einen Blaumann eingetauscht und dann geht's los bei Ihnen.
Dann geht's los, genau.
Was versprechen sich die Firmen davon?
Also was ich immer vermittelt bekomme, ist einmal den Arbeitsplatz zu wechseln. Also auch einmal zu schauen, was passiert denn in so einer sozialen Einrichtung. Weil es gerade für manchen Personenkreis überhaupt nicht nachvollziehbar ist, was so eine soziale Einrichtung tut. Da ist natürlich auch ganz wichtig, dass die Einrichtung sich darstellt, dass sie auch begreiflich macht, um welchen Personenkreis es da geht und auch auf bestimmte Besonderheiten hinweist. Ne?
Und klar, ist immer schön, wenn jemand mal kommt und eine Arbeit macht, da ist Ihnen bestimmt auch damit geholfen, aber bringt auf Dauer diese Mithilfe, diese Sozialtage auch etwas? Ist da vielleicht schon daraus entstanden, dass einer der Herren dann gesagt hat oder Damen, die zu Ihnen kommen, oh super, das hat mir jetzt Spaß gemacht, ich möchte da regelmäßig ehrenamtlich mitarbeiten?
Ja, bei den meisten Firmen, muss ich sagen, sind weitere Kontakte entstanden, bei einigen sogar schon über mehrere Jahre. Entweder, dass sie sich wieder bei uns melden und den nächsten Sozialtag auch wieder bei uns machen. Viele Firmen bieten sich an, zum Beispiel für Bewerbungstrainings für unsere Jugendlichen. Es ist immer besser, wenn es Externe machen und nicht die Erzieher, mit denen sie permanent leben. Wir haben eine Firma, die regelmäßig bei uns handwerklich tätig ist, aber die uns auch hilft, zum Beispiel einen Internetauftritt zu machen, die Kleider sammelt von den Mitarbeitern und. Da ist eigentlich ein sehr intensiver Kontakt entstanden, der hoffentlich weitergeht.
Also es ist wirklich eine Win-Win-Situation, kann man sagen. Ja. Und wie wichtig ist jetzt generell eigentlich die ehrenamtliche Unterstützung für Ihre Einrichtung? Was wäre, wenn es diese ehrenamtliche Unterstützung gäbe, denn vielleicht auch nicht möglich?
Also primär ist es ja so, dass zum Beispiel bei Nachhilfe natürlich machen unsere pädagogischen Mitarbeiter auch Hausaufgaben mit den Kindern und versuchen intensiv mit ihnen zu lernen. Nur Tatsache ist, dass die Kinder und Jugendlichen bei uns sehr viele Schulversäumnisse haben und viel aufholen müssen oder die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge einfach intensivst beschult werden müssen, um überhaupt die deutsche Sprache zu erlernen. Und es ist so im Gruppenverband oft nicht möglich. Also wir haben 9 Kinder in der Gruppe. Von daher ist zum Beispiel bei der Nachhilfe ganz, ganz wichtig, hier einzeln mit denen zu lernen, weil das Wichtigste für uns ist, dass die einen guten Schulabschluss haben, um dann auch im Berufsleben bestehen zu können. Oder zum Beispiel hat eine Ehrenamtliche über einen langen Zeitraum die Chronik für uns erstellt. Also solche Sachen sind einfach nicht möglich. Dafür gibt's keine Arbeitszeit. Die hat über ein Jahr an dieser Chronik gearbeitet. Das ist nicht bezahlbar.
Also das ist im Budget nicht drin.
Für uns sind die Ehrenamtlichen immens wichtig.
Herr Schreckenberg, wenn Sie jetzt einmal auf die Zeit zurückblicken, in der Sie jetzt schon ehrenamtliche Nachhilfe gegeben haben, was war denn da vielleicht der schönste Moment oder ein Moment, an den Sie sich jetzt so spontan mal zurückerinnern?
Ja, die schönsten Momente sind, ja, wenn die Kinder jetzt, oder die Jugendlichen sind ja meistens die Jugendlichen, mit denen ich jetzt zu tun habe, also sich freuen, dass sie eine gute Zensur haben oder dass, als jetzt die Iman ihren mittleren Abschluss gemacht hatte, da war sie, die strahlen dann einfach so an, dass man einfach, dass einem einfach irgendwo das Herz aufgeht. Oder eine, die auch ganz verzweifelt mit Mathematik war, die mir dann erzählte, dass sie eine 2 gehabt hat, sogar in der Prüfung. Dann konnte ich erst gar nicht glauben. Aber das sind natürlich dann so schöne Erlebnisse. Grundsätzlich muss man aber sagen, das ist jetzt keine, wie soll ich mal sagen, keine Schönfärberei. Ich bin ja jemand, der von außen kommt und sehe wahrscheinlich nicht die ganzen Probleme, die vielleicht Frau Weber und ihre Mitarbeiterinnen hat. Also für mich ist es, ich muss es wirklich ehrlich sagen, fast nur positiv. Ne? Also weil wenn ein Jugendlicher freundlich und dankbar auf einen zukommt, also ich habe gesagt, Ich wusste gar nicht, dass ich Kinder und Jugendliche so mag. Ne? Es ist einfach so. Es ist einfach so und ich weiß, man kann es einfach nicht weiter begründen, warum es so ist.
Ne? Das sind dann auch die Momente, die Ihnen dann immer wieder zeigen, warum Sie das auch machen. Wo Sie auch beschimpft werden.
Ja, wenn es überhaupt ein Warum in dem Falle gibt. Ne? Die Sache erklärt sich praktisch durch sich selbst. Der Sinn erklärt sich, wenn man so will, durch sich selbst. Ne?
Hatten Sie da also, in der ganzen Zeit auch schon mal drüber nachgedacht, dass es da vielleicht auch ja, Momente gab, die herausfordernd für Sie waren, die vielleicht an Ihre Substanz gegangen sind, dass Sie auch mal hinschmeißen wollten?
Nein, es gibt manchmal kleinere Schwierigkeiten, aber eigentlich so wenig, das ist eigentlich nicht. Nee, es war wirklich auch eine völlige Überraschung für mich, weil ich natürlich erst dachte, das sind alles sehr schwierige Kinder möglicherweise und komme ich nicht klar mit. Ist aber absolut nicht so. Ne? Also die sind so nett zu mir jedenfalls, dass man fast nicht glauben kann.
Ne? Sehr schön.
Und für mich ist es natürlich, man muss sagen, es ist einfach ein Glück. Ne?
Das freut mich. Frau Weber, wir kommen zum Ende unserer Sendezeit, deswegen die Bitte um eine schnelle Antwort. Aber an Sie nochmal die abschließende Frage. Was wünschen Sie sich für die Zukunft jetzt für Ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter? Ja, vielleicht auch an Unterstützung vom Staat oder von anderen Stellen?
Also zuerst einmal möchte ich Danke sagen für diese ehrenamtliche Mitarbeit. Als Unterstützung wäre mir einfach wichtig, um die Ehrenamtlichen noch mehr begleiten zu können. Also wenigstens einen ganz geringen Stundenanteil, um hier wirklich auch, wie gesagt, für die Ehrenamtlichen mehr da sein zu können. Das geht man manchmal ab, weil im Alltag oft die Ehrenamtlichen nicht immer im Blick sind.
Ich bedanke mich bei der Leiterin des Erziehungshilfezentrums Adel-Gundenheim, Isabel Weber, und ihrem ehrenamtlichen Mitarbeiter Hans-Peter Schreckenberg, dass Sie beide heute zu uns hier ins Studio gekommen sind. Danke, dass Sie uns einiges über die ehrenamtliche Mitarbeit in sozialen Einrichtungen und im Besonderen natürlich im Adel-Gundenheim erzählt haben. Und für Ihre Arbeit und die Ihrer haupt- und ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute und gottesreichen Segen. Vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren.
Danke, dass wir kommen durften.
Gerne. Liebe Hörer, falls Sie jetzt noch mehr Informationen über das Adel-Gundenheim und eine ehrenamtliche Mitarbeit dort erfahren wollen, dann können Sie das auch im Internet tun. Unter www.adelgundenheim.de bekommen Sie noch einige Informationen oder schauen Sie auch auf unsere Homepage horeb.org. Da finden Sie neben dem Punkt Ihr Programm, neben dieser Sendung einen Infobutton, wo auch nochmal die Kontaktdaten hinterlegt sind. Hier bei uns geht's jetzt gleich weiter mit den Weltnachrichten bei Radio Horeb und um 14 Uhr mit der Sendereihe Spiritualität. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Noch einen schönen Tag und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Ralf Oppmann.